Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
An dieser Stelle herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Sie reden.
Hallo.
Wie immer die dreibeinigen Podcaster am Mikrofon, der Sascha.
Und der Sebastian.
Tag auch. Na?
Na.
Du, wir sind beide vorbereitet.
Geht so, aber ich meine, wenn man als Vorbereitung Computer spielen kann, fällt mir das leicht.
Ja, du hast natürlich auch ein bisschen leichter, dich da vorzubereiten als Nicht-Vater mit einer toleranten Freundin, die es gewohnt ist, dass du am Computer sitzt.
Toll, toller, tolerant.
Ja, so sieht's aus.
Ja.
Denn wir wollen heute reden über Star Trek Computerspiele, die uns in unserer Jugend, heranwachsenden Phase, ja, Kindheit vielleicht nicht mehr so unbedingt, die eine oder andere Stunde Zeit auch damals schon gekostet haben.
So ist es, wollte ich sagen.
Ja, so ist es wohl. Du hattest natürlich, um da mal chronologisch zu beginnen, deinen Atari ST damals gehabt.
Ich hatte meinen Atari. Das Spiel steht hier auch nicht auf der Liste in Wikipedia, aber ist auch klar. Also muss das ja so sehen, wenn man so ein Computerspiel machen will mit Charakteren aus einer Fernsehserie, muss man natürlich Gebühren, Lizenzgebühren bezahlen. Und also in einer erfolgreichen Serie wie Star Trek sind die Lizenzgebühren natürlich entsprechend hoch. Viele Computerspielumsetzungen von bekannten Filmen, keine Ahnung, auch von, teilweise von Star Trek, leiden ja darunter, dass das ganze Geld für die schöne Lizenz ausgegeben wird und das Spiel dafür nachher scheiße ist. Also typisches Beispiel ist normalerweise, wenn ein toller Film kam, dann werden die vier besten Szenen aus dem ganzen Film in einer einigermaßen Reihenfolge gebracht, in gewissen Zusammenhang und schlecht umgesetzt. Irgendwie, keine Ahnung, einmal schießen, einmal springen und das Spiel ist vorbei und geht ja von vorne los.
Oder umgekehrt, wenn man einen Film anguckt und sich denkt, diese Szene wurde nur eingebaut, um sie später in einem Computerspiel zu verwenden. Star Wars.
Ja, aber auch nur die jetzt die neueren Filme, das glaube ich ist ein relativ neuer, was heißt relativ neu, also sagen wir mal seit 10 Jahren oder sowas.
Ja klar, also ich denke, als die Original Star Trek Kinofilme rauskamen und die Original Star Wars Kinofilme, war ein Computerspiel vom Markt und nicht so zu denken.
Nee, das war damals noch nicht so, aber jetzt mittlerweile ist das so, da, definitiv.
Ja. Genau, und deswegen dieses Podrace in Star Wars war meiner Meinung nach nur drin, um es später am Computer wieder nachspielen
zu können. Ja, oder der Kampf gegen Darth Maul im ersten Teil, zweiten Teil, weiß nicht mehr, wo die da über diese Plattformen hüpfen. Man fragt sich nur, warum sind da diese Plattformen und diese Türen, die sich in regelmäßigen Abständen öffnen und schließen? Wer baut sowas?
Die Stampfer.
Die Stampfer, genau. Wer baut hier Stampfer hin?
Ja, Galaxy Quest, sehr zu empfehlen. Können wir auch nochmal drüber reden, über den Film. Dann gehe ich irgendwie auch davon aus, dass dieses Spiel, was du damals hattest, quasi ohne Lizenzen schwarz gecodet wurde.
So ist es. Von begeisterten Fans in Heimarbeit quasi zusammen gebastelt, wenn ich das richtig verstanden habe, TNG thematisiert. Und auch, wie die meisten Star Trek-Fans, habe ich jetzt irgendwie gelernt, doch kampfbasiert. Obwohl Star Trek eigentlich gar nicht so die Action-Serie war. Muss man ja mittlerweile fast sagen.
TNG natürlich.
Gerade TNG nicht, ne? Aber trotzdem, die ersten Spiele, unter anderem auch, was ich besonders cool fand, ein Spiel, das auf dem Rechner PDP-11 lief oder PDP-10, das war noch einer von diesen Computern, die so groß sind wie ein Haus quasi. Da auch da schon jemand ein Star Trek-Spiel für programmiert. No. Ist auch klar, ja, klar passt ja, ne? Also die einzigen Leute, die diese Rechner bedienen konnten, waren wahrscheinlich auch die absoluten Star Trek-Fans dann. Und stimmt, ich erinnere mich, Sascha, dieses Spiel haben wir zusammen gespielt. Ich kann es kurz beschreiben, es gab dann irgendwie ein, das Coolste war eigentlich, irgendwie hatten es geschafft, für die Star Trek Crew ein Foto von denen zu digitalisieren auf dem Atari und gar nicht mal so schlecht. Und dazu lief dann auch digitalisiert der Original-Vorspann.
Das Original-Intro gesprochen von Picard, also dem Englischen.
Dem Englischen Picard.
Das war für damalige Verhältnisse, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang der 90er. Extremst geil. Also immer der Atari ST, STI hat ja ohnehin damals die Nase vorn gegenüber der damaligen PC-Generation, was Multimedia-Fähigkeiten betraf.
Ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in diesem Computerspiel gegen Ferengi kämpften. Das ist ja das Surreale jetzt im Nachhinein. Vermutlich war so gerade die erste Staffel TNG gelaufen, als dieses Spiel programmiert wurde. Und die Ferengi waren ja damals dann die neuen designierten Superfeinde der Föderation. Und man musste gegen Ferengi-Schiffe kämpfen.
Okay, war das so am Ende der ersten Staffel, dass die Ferengi echt die Superbösewichter waren?
Ich dachte, die wären so entworfen worden von, wie heißt er noch? Gene Roddenberry. Okay. Im Endeffekt waren es dann die Witzfiguren.
Wollte ich mich gerade sagen.
Also, aber am Anfang sollten sie wohl die neuen Klingonen werden.
Okay. Ja, also stimmt, jetzt wo du es sagst, irgendwie, man musste gegen den Marauder. Ich habe das war so ein so mehr oder weniger mit Feldern zum Ausfüllen, wo man Zahlen eingeben musste, so irgendwie. Total kompliziert. Also ich glaube, wir haben auch nicht mal gewonnen. Irgendwie sind immer irgendwie erschossen worden dann letzten Endes.
Man konnte irgendwie die Energiezufuhr zwischen den Waffen und den Schilden hin und her verteilen. Und ich habe dann auch mal für meinen Schneider CPC sowas Ähnliches mal nachprogrammiert mit der Original Enterprise und den Klingonen. Und die Klingonen konnten sich tarnen und man musste hin und her fliegen. Man konnte Photon-Torpedos abfeuern. Damals alles in Basic programmiert. Wieder Stunden, Tagen, Wochen an Zeit rangegangen. Wir hatten ja damals nichts außer Zeit.
Richtig, davon reichlich und wir haben sie ja gut genutzt.
Das stimmt. Zum Beispiel auch, um Star Trek The 25th Anniversary zu spielen. Im, Jubiläumsjahr. Das war müsste 91 gewesen
sein. Genau, weil ich glaube nämlich bis zu diesem Zeitpunkt, also zumindest nicht, dass ich wüsste, hätte es irgendwie so ein Spiel gegeben, das einem echten Star Trek- und Computerspiele-Fan wirklich das gibt, was es haben will. Was will ein echter Star Trek- und Computerspiele-Film von einem Star Trek-Spiel haben? Also ich zumindest möchte auf Mission gehen, also hochbeamen, runterbeamen auch. Ich möchte mit einem Phaser schießen und zwar sowohl zerstören als auch betäuben.
Und ich möchte mit dem Tricorder scannen.
Ja, genau. Ich möchte mit der Enterprise fliegen.
Ja.
Und ich möchte irgendwie, keine Ahnung, ja doch, Spock und Pille Befehle geben. So bis das Spock, schauen Sie sich das mal an und will sagen, Uhura, öffnen Sie alle Frequenzen.
Ja. Raumkämpfe müssen nicht unbedingt so sein, aber ist dann wohl so noch,
ja,
das muss man wohl damit.
Gehört schon so ein bisschen dazu, finde ich. Ich glaube, in der Serie ist auch jeden zweiten Folge irgendwie geschossen worden. Also meistens hat man es noch nicht mal gesehen irgendwie, aber...
Ja, wobei die Raumkämpfe in Star Trek ja immer so ein bisschen Enterprise und Klingonenschiff auf einer Ebene, dann feuert der eine,
ja,
dann feuert der andere, dann feuert Worf zweimal am Ziel vorbei, wie immer, beim dritten Mal trifft er. Und das lässt sich einfach...
Das lässt sich auch gut im Spiel umsetzen, klar.
Ja, natürlich in den umgesetzten Spielen war es natürlich etwas chaotischer, diese Weltraumkämpfe. Das war dann mehr so wie Star Wars-Kämpfe umgesetzt, weil es auch auf einmal dreidimensional war. Und du warst ohnehin mehr so ein, damals so ein Star Wars-Fan und Computerspiel-Zocker, X-Wing und hast du nicht gesehen. Und hattest natürlich da die Nase vorn, was Raumkämpfe betraf. Und ich bin eigentlich mehr so der Adventure-Typ gewesen.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Also was ich halt noch dann, um das abschließend zu sagen, das erste Spiel, was alle diese Ansprüche erfüllt hat, war meiner Meinung nach 25th Anniversary. Weil es war, die haben, was man zum Beispiel auch oft hatte, war, dass dann zum Beispiel die Lizenz von irgendwas gekauft worden ist, das Spiel wurde produziert, aber für die Musik hat es dann nicht mehr gereicht.
Das stimmt.
Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also gerade zum Beispiel, stellt euch vor, es gibt ein Spiel von, was sagen wir jetzt mal, also ihr könnt euch das vorstellen, ne? Also stellt euch vor, das Indiana-Jones-Spiel ohne die Indiana-Jones-Musik, das geht einfach nicht, ne? Sowas bei Star Trek auch nicht. Also sie hatten wirklich das Fernsehthema schön umgesetzt in MIDI-Musik. Da kann man sich auf dem Soundblaster 16 dann irgendwie als dieses typische Hammond-Orgel-Gequäke anhören.
Die, 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 die.
Das auch.
Die, 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 die.
Wenn man darauf achtet, also es gab ja auch dann immer so diese Hintergrundmusik, ja? Das waren meistens nur so ganz kurze Sequenzen, Schnipsel. Und auch die wurden für das Spiel umgesetzt, sehr liebevoll, finde ich.
Und jedes Kapitel hatte quasi so ein eigenes Intro. Das war so wie einzelne Fernsehfolgen gemacht.
Stimmt,
das, ja. Mit eingeblendeten Titel.
Jede Mission fing auch, glaube ich, erstmal auf der Brücke der Enterprise an. Man konnte dann halt dann rumfliegen, oft wurde man dann auch dann irgendwie zum Beispiel angegriffen oder sowas, musste erstmal vielleicht ein bisschen schießen, bevor es dann letzten Endes richtig losging.
Und im Grunde genommen endete auch jede Mission auf der Enterprise-Brücke mit einem Witz mit einem Wortgefecht zwischen Spock und Pille.
Ja.
Und alle haben sich lachend in den Armen gelegen, wie das im Original halt auch mal der Fall war.
Genau. Und der Detailreichtum ging ja sogar so weit, dass man nicht nur einen Tricorder mit auf die Außenmission genommen hat, sondern einen Tricorder und einen medizinischen Tricorder. Und ein Medikit und, ja, wie gesagt, den Phaser mit den zwei Einstellungen. das war immer so die Mindestausstattung. Kommunikator nicht zu vergessen, natürlich. Kommunikator auch immer dabei.
Das stimmt. Und man hat vor allen Dingen in den Missionen auch ja viele alte oder neue, die man später erst kennenlernen würde, Bekannte getroffen. Also ich weiß, dass hier Tulane mit dabei war. Dann hat man diese Frau gesehen, die Geliebte von Kirk, die dieses Genesis-Device entworfen hat.
Dr. Marcus.
Man hat es im Hintergrund auch...
Karen Marcus.
Karen Marcus, genau. Bei Star Trek 2. Man hat im Hintergrund auch den Prototypen des Genesis-Device rumstehen sehen, zum Beispiel.
Ach, guck mal.
Ja, ja. Diese komischen, was nicht Fledermäuse, diese komischen Pfannkuchen, die durch die Gegend fliegen und kannst du dich an diese Star Trek
Folge mich an die Pfannkuchen
verrückter Sorgen, die gab es glaube ich auch in einer Episode.
Kann sein, kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, so genau.
Und ich denke irgendwie diese komischen, wie heißen diese Viecher, die sich da durch den Stein fressen und die Eier legen?
Auf
Silikonbasis,
ja.
Siliziumbasis.
Hortas.
Ich glaube, die Hortas kamen auch
die drin kamen vor. Auch drin vor, meine ich, jawohl. Es gab damals. Ich also, gerade, du kannst dich noch an diesen Star Trek-Bildschirmschoner erinnern,
ja.
Der eigentlich ziemlich cool war. Ich überlege gerade, ob das von demselben, ob das auch von Interplay war, das Ding.
Ich glaube ja.
Weil
da kamen auf jeden Fall diese Pfannkuchen.
Da kamen die
Und die Hortas.
Die Hortas nämlich drin.
Und die Hortas haben dann quasi den Desktop immer aufgefressen.
Ja, genau. Die haben dann immer so kurze Tunnel gegraben quasi über den Desktop und dann liefen dann auch immer so Red Shirts durch die Tunnel vor den Hortas weg. Dieser Bildschirmschoner, den müssen wir mal ausgraben eigentlich.
Der war geil.
Der
auch
war cool.
Mit Sound und hast du nicht gesehen.
So 50 verschiedene Einstellungen.
Also man hört schon raus quasi, sowohl bei dem Bildschirmschoner als auch beim 25th Anniversary, da waren wirklich auch Programmierer mit Liebe am Werk.
Absolut.
Die,
das waren Fans.
Ein Herz für die Fans hatten, wenn sie nicht selber Fans das gewesen sind.
Oder so, ja.
Was mich natürlich ein bisschen gestört hat, ich habe es ja eben schon anklingen lassen, die Raumkämpfe. Das war wohl, weil ich bei Wikipedia gelesen habe, auch der größte Kritikpunkt bei diesem Spiel.
Die waren vor allen Dingen sauschwer, wenn ich mich recht entsinne. Vor allem der allerletzte. Die letzte Mission endete nämlich mit dem Raumgefecht. Ich glaube, erstmal gegen drei Klingonen, also gegen zwei schwache und einen starken Klingonen. Und ich glaube, der einzige Trick war, um es zu gewinnen, war, man musste rückwärts im Kreis fliegen oder so ein Mist irgendwie.
Ein winziges Stück nach links. Verdammt, der hat richtig gute Tricks auf Lager.
Ja.
Ja, oder halt diese komischen Romulaner mit ihren Feuerball-Waffen aus dieser einen Folge, die waren auch da am Start und die waren echt fies zu besiegen. Und ich glaube, du hast eben erzählt, wenn man sich verflogen hat, ist man auch gleich von Romulanern angegriffen worden, weil man in der neutralen Zone gelandet ist oder so.
Genau, das war nämlich der Kopierschutz von dem Spiel war, dass die Navigationskarte im Spiel selber unbeschriftet war. Das heißt, man hat nur die Sterne gesehen, konnte draufklicken und im Handbuch waren dann die Namen von den Planeten eingezeichnet und man musste halt irgendwo hinfliegen und wenn man auf den falschen Planeten geklickt hat, weil man zum Beispiel kein Handbuch hatte, weil man sich das Spiel zum Beispiel schwarz kopiert hat.
Wer macht denn sowas?
Landet man jenseits der neutralen Zone eventuell und wurde dann von Romulanern sofort irgendwie Kobayashi Maru-mäßig zusammengeschossen ohne Ende und musste wieder von vorne anfangen. Überhaupt, ich habe das als Vorbereitung, Stichwort, für diesen Podcast nochmal angezockt und ich bin, glaube ich, in den ersten 5 Minuten 3-mal gestorben. Also einmal wegen den Romulanern und dann war ich auf der ersten Außenmission. Das war übrigens nicht 25th Anniversary, sondern Judgment Rights, aber das ist
selbe
Engine, reden wir gleich nochmal drüber. Und ich wurde von Sicherheitsbeamten mit Phasern angegriffen und habe nicht gerafft, dass ich zurückschießen muss. Und ich hatte eigentlich ganz gut Zeit, ich sag mal so fast zehn Sekunden, um zu reagieren, bis der dritte Away-Team-Member auf dem Boden lag. Aber ich habe es irgendwie nicht gepeilt bekommen und ich habe mir dann echt vor die Stirn geschlagen.
Away-Team-Member auf dem Boden ist ein gutes Stichwort. Man kriegt ja am Ende jeder Mission, ruft dann Admiral an. Wir wissen aus dem letzten Cast, die sind entweder inkompetent, arrogant oder böse.
Oder alles.
Beides, dreist. Auf jeden Fall ruft dann ein Admiral an und sagt, habt ihr gut gemacht, habt zwar irgendwie die Mission geschafft, aber ihr hättet es besser machen können oder ihr habt wirklich alles brilliert. Zum Beispiel, wenn man auf einer Mission ein Red Shirt verloren hat, hat man die Mission zwar trotzdem gewonnen, aber man hat einen Punktabzug dafür gekriegt.
Also genau.
Es wurde ein bisschen bestraft, dass man seine Crewmitglieder dann verloren hat.
Man konnte auch ab und zu mal was Gutes tun, irgendwie so am Wegesrand, mehr oder weniger, was nicht wichtig war, um die Mission zu lösen, aber wenn man das gemacht hat, gab es auch mehr Punkte. Und es war sogar möglich, dann, weil es am Ende des Spiels Spiels nochmal eine abschließende Bewertung gab, wo dann nochmal so der Gesamtfortschritt quasi bewertet wurde, dass Kirk unehrenhaft aus der Starfleet-Föderation entlassen wurde.
Wow.
Ja, das ging wohl irgendwie. Habe ich aber auch nicht geschafft. Ich habe auch damals nach Lösung gespielt. Teilweise gebe ich jetzt offen zu.
Stimmt,
nachhinein, auch, glaub ich. Weil das Spiel ist doch, also beide sind doch recht heftig, auch wenn man die Raubenkämpfe irgendwie mal außer Betracht lässt, so. Spielablauf, wie gesagt, am Anfang der Mission meistens auf dem Schiff drauf. Man hat vollen Zugriff auf die volle Originalbrückencrew.
Genau, und jeder hat seine Aufgaben. Du kannst auf Scotty klicken und ihm sagen, er soll zum Beispiel die Kraft oder Energie in die Schilde lenken oder in den Antrieb.
Oder irgendwas reparieren
zum Beispiel. Oder irgendwas reparieren.
Wenn was kaputt ist. Und man kann Uhura sagen, die Frequenzen zu öffnen. Und
das zu wiederholen, was der Güter gerade gesagt hat.
Und Scotty Spock irgendwas scannen lassen mit seiner Wundertüte ging natürlich auch. Dann kam halt meistens dann irgendwann der unausweichliche Missions-Away-Team-Teil, wo man auf den Planeten oder auf die Raumstation runterbeamte und dann so wie bei den LucasArts-Adventures, also denkt an Monkey Island irgendwie, mit Inventory und draufklicken und Aktions-Icons und so weiter halt dann Rätsel lösen könnte. Das gibt's ja heute auch noch, so sag ich mal. Ne?
Und das Ganze war nicht nur ein Eye-Candy, sondern auch ein Ear-Candy, wenn man die CD-ROM-Version hatte und nicht die Disketten. Ich glaube, ich hatte die Disketten-Version.
Ja, ich auch.
Die liegt irgendwo noch rum. In Original-Disketten. Ketten, die wahrscheinlich keine Sau mehr lesen kann. Aber ist egal. Die vorletzte wird wie immer kaputt sein. In dieser CD-Version wurden die Charaktere tatsächlich von den Originalschauspielern gesprochen. Die haben damals ja noch alle gelebt, 91 zum 25. Jubiläum.
Ja.
Und auch der Vorspann und Abspann wurde dann von Shatner eingesprochen.
Space, the final frontier.
Also es war wirklich was für Aug und Ohr. Und ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk zum 25. Bestehen der Serie.
Die Fans haben sich gefreut. Das Spiel ist auch gut angekommen, sowohl bei der Kritik als auch bei den Spielern. Und so erfolgreich, dass es schon ein Jahr später ein Sequel dazu gab.
Du hast den Wikipedia-Artikel offen. Du könntest nachgucken, wann es war.
Nee, ich habe jetzt gerade hier die Timeline aller Star Trek-Spiele offen.
Es kam auf jeden Fall relativ schnell darauf ein zweiter Teil, Judgment Reads. Der eine Episode mehr hatte, nämlich 8 Mini-Episoden, quasi auf der gleichen Engine basierte.
Ja, und ich glaube,
optisch nicht viel Neues.
Aber im Gegensatz zum ersten Teil gab es, glaube ich, einen missionsübergreifenden Gesamtspannungsbogen, mehr oder weniger. Ne? Mhm. War das nicht so? Welcher Teil war das, wo am Ende man irgendwie Fragen beantworten musste von Außerirdischen, die einem getestet haben? Das war doch der zweite Teil.
Das war der zweite Teil, genau. Und ich sehe tatsächlich gerade im englischen Wikipedia-Artikel, den ich wieder wie immer ausgedruckt habe. Ich papierverschwenderisch.
Baum-Tree-Killer.
Umweltfrevler-Sau. Es gibt tatsächlich eine Story-Arc, du hast recht. Und zwar versucht die Enterprise-Crew auf Landurlaub zu gehen, aber die werden dann immer dabei unterbrochen und müssen irgendwelche Missionen lösen.
Ach, das war die... Okay.
Ja, zum Beispiel gibt es irgendwo eine Folge, wo Kirk eigentlich, ja einfach, dann ist der Landurlaub genehmigt, Kirk will gerade das Schiff verlassen, dann kriegt er einen Anruf von einem Admiral und der sagt, du bist doch eh auf der Erde, dann kannst du auch mal im Smithsonian Museum eine Rede halten. Dann sagt er, ja, mach ich, komm Kirk und Pille und Spock kommen halt auch mit. Und dann wird aber irgendwie dieses Museum von Terroristen angegriffen. Dann müssen die sich quasi mit den Waffen, die sie dort finden und der Technik, die sie dort haben, im Museum gegen die Terroristen zur Wehr setzen. So ein bisschen Die Hard in Star Trek Manier. Es gab zum Beispiel auch eine Episode, wo man irgendwie Lachgas zusammenmischen musste. Man konnte dann irgendwie, man hatte dann Stickstoff, Sauerstoff und was ist da noch drin? Schwefel oder sowas, ne? Und man konnte dann...
Lachgas ist einfach nur NHO3.
Wasserstoff ist da noch drin, genau. Also Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Man hatte dann die drei Hähne und man konnte dann, man musste das in einen Raum leiten. Man konnte sie aber auch durchaus vertun und dann hat man die Leute halt umgebracht, die da drin waren.
Dann gab es Punkteabzug.
Ja, aber und am Ende tauchte halt irgendwie so ein mysteriöser Feind auf oder eine mysteriöse außerirdische Rasse, die man dann mit den Klingonen gemeinsam erkundet und erstmal will man sie wohl besiegen und am Ende wird dann Kirk getestet, ob die Menschheit und die Klingonen würdig sind, irgendwie in Kontakt mit dieser Rasse zu treten.
War das 25th oder
nee,
war das?
Nee, das war jetzt Judgment
Rights. Okay, gut. Das steht dann deckt sich das auch mit meinen Erinnerungen. Das passt ja dann gut, schön. Ja, das war irgendwie, ich glaube sogar, man musste mit mehreren Crewmitgliedern quasi antworten, also auch Uhura wurde interviewt und Spock und so weiter. Und was mir eigentlich vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist, war, dass das sehr gut geschrieben war. Die Dialoge waren recht gut geschrieben. und die Storys auch, halt mit diesem typischen Star Trek-Anspruch, sage ich mal. Star Trek-Anspruch meine ich jetzt, dass halt gern ja moralische Dilemmas, zwischenmenschliche Probleme und so weiter da verhandelt worden sind quasi in der Story. Und eine Mission von Judgment Rights war zum Beispiel, dass man auf diesen halt Trelane gestoßen ist, den kannte man noch aus der Folge
Game Masters of irgendwas.
War das das?
Das ist der Typ, der ständig vorm Spiegel rum... Nee, das waren wieder andere
Folge. Das war Spire of...
auf Gotos.
Genau.
Genau, der da ständig vor diesem Spiegel rumgehangen hat und die Erde durch das Fernglas beobachtet hat und am Ende dann wie üblich besiegt wurde.
Ja, der hat, glaube ich, schon in der Fernsehserie auch eine künstliche Realität für die Enterprise-Besatzung quasi zu seinem Vergnügen gebaut und die da durchlaufen lassen. Und so war es jetzt im Spiel diesmal auch. Er selber, der Trelane, hat sich verkleidet als...
Roter Baron, sowas in der Art, ne?
Genau, als Jagdfliegerass aus dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen spielt das Ganze auch quasi im Ersten Weltkrieg, diese Mission. Ja, etwas verharmlosend halt, sag ich mal. Die Kulissen waren halt so nett, wie bei halt den Star Trek-Folgen auch so, ne? Und das ist war dann auch eine Möglichkeit, quasi die Mission zu knacken und den Trelane zu besiegen. Mit Kirk zu ihm hinzugehen und ihm dann zu sagen, hör mal hier, was du hier als Ersten Weltkrieg auf uns hier vorführst, das hat ja mal nichts mit der Realität zu tun, das war ja in Wirklichkeit viel fieser. Guck doch mal in die Computer der Enterprise rein, da sind die richtigen Aufzeichnungen von diesem Krieg. Da sah ich relativ geschockt vom Rechner, weil plötzlich endete sich das Bild von diesem etwas, pittoresken Schlachtengemälde, das einem da so gezeigt wurde, wo das dann auf einmal ganz grau und realistisch mit ganz viel Toten und sehr viel Blut wechselte der Bildschirm einfach so und ich saß nur vom Rechner und dachte so, wow!
The sides of a trench. Moats filled with soldiers in which they besieged each other for 4 bloody years.
Mensch, Krieg ist echt scheiße. Und das ist ja Star Trek, ne?
Genau. Weil wir noch weitere Spiele besprechen wollen, meine Empfehlung, oder denke ich, das spreche in unserer beider Name, kann man sich durchaus mal zulegen.
Ich glaube,
vielleicht ja. Günstig mittlerweile geben.
Ist, denke ich mal, toll für Sammler auch. Und ich glaube, sind meiner Meinung nach die beiden ersten besten oder die beiden ersten gut spielbaren Star Trek-Spiele so.
Genau, also die Grafik für damalige Verhältnisse heute ist, obwohl es guckt, sieht es immer noch gut an. Es ist, ist das Schöne dran, bei TOS hat man ohnehin, wenn man es guckt, so ein leichtes Retro-Gefühl.
Ja.
Das heißt, das Ganze ist wirklich auch total knallig und bunt.
Und es kommen ja auch heute noch Spiele in Pixeloptik raus, also die absichtlich quasi so ein bisschen grob gerendert sind.
Du hast es gespielt, ich habe mir eben noch mal ein paar YouTube-Ausschnitte angeguckt.
Let's Plays, ja.
Also das kann man ja quasi auch, als wenn ihr 6 Stunden Zeit übrig habt, könnt ihr euch den komplett Durchlauf bei YouTube angucken. Also es ist wirklich immer noch schön anzusehen, schön anzuhören, wenn man die CD-ROM-Version auftreiben kann. Ja, man, es ist ein bisschen schwerer, offensichtlich. Schwerer, als wir es in Erinnerung
hatten. Der zweite Teil, Judgment Rights, ist besser gestreamlined, sagt man, glaube ich, als der erste Teil, 25th Anniversary.
Gestreamlined?
Ja, gestreamlined.
Das heißt?
Gestromlinierend.
Durchdesignt. Stringent durchdesignt.
Ja, aufpoliert, frisch poliert, spritgefitzt.
Frühlingsgekühlt.
Ja.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, um auf unserer Skala von
das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Was waren wir, 0 bis 11 Punkte?
0 bis 11 haben wir gesagt.
Würde ich sagen, das ist schon... Ich scheue mich immer davor, eine Höchstwertung zu geben, weil...
Offen lassen.
Es wird immer noch besser.
Genau.
Insofern wäre es für mich auf einer Skala von 0 bis 11 auf jeden Fall schon eine gute 10.
Auch schon eine 10. Ihr hattet dem Star Trek Customizable Card Game letztes Mal nur eine 8 gegeben.
Ja, wegen der Abstriche der Kosten.
Ach so, stimmt. Dafür ist natürlich auch, muss man sagen, weil das natürlich nicht so vielfältig Spiel, der Computerspiel. Gehen wir dem mal auch mal... Dann nehme ich mir eine 9.
Hm. Ja, denke ich, kann man mit leben. Dann hatte ich noch ein Spiel, das nannte sich Star Trek Next Generation Final Unity.
Ja.
TNG. Mhm. Hast du das gespielt?
Ich habe es auch gespielt, ja. Wahrscheinlich hast du es mir geliehen.
Bezeichnend daran ist, dass mir eigentlich nicht viel Erinnerung geblieben ist von diesem Spiel.
Also was ich noch weiß, ist, es war auch ein Adventure, zumindest größtenteils.
Genau.
Man hatte diese dreidimensionale Sternenkarte aus Star Trek Generations. Da, wo sie damals dann im Film quasi den Kurs von diesem, wie hieß das Ding noch, Nexus. Berechnet haben. Das hatten sie im Spiel umgesetzt. Das fand ich schön. Das sah richtig gut aus. Und man hatte auch das Gefühl, man könnte überall rumfliegen. Also es gab unheimlich viele Planeten, die man anfliegen konnte. Da war dann natürlich dann auch meistens nichts und so. Aber man hatte zumindest das Gefühl, es gibt da ein großes Universum, in dem man sich mehr oder weniger frei bewegen kann. Dann gab es auf den Außenmissionen auch den Phaser auf Betäuben und Phaser auf Umbringen, auf Desintegrieren gab es auch. Und ich weiß noch, dass zumindest eine außerirdische Rasse drin vorkam, ungefähr aussah wie Dizzy. Also so ein Ei mit Augen. Mehr oder weniger. Mehr weiß ich davon auch nicht mehr.
Ich weiß noch, dass es gerenderte Zwischensequenzen gab.
Jawohl.
Es waren wieder die Original-Synchronstimmen, nicht die Original-Synchronstimmen, sondern die Originalstimmen dabei. Ja. Ich glaube, mit deutschen Untertiteln. Ich glaube, es ist nicht richtig in Deutsch rausgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann zumindest sagen, dass es 95 rausgekommen ist. Ich weiß noch, dass man auch eine außerirdische Rasse getroffen hat und die eine auf moralische Integrität getestet hat, was natürlich die Star Trek, da konnte man verschiedene Antworten geben und die von Picard war natürlich dann die beste. Es war immer so ein bisschen, ja, ganz klassisch, wie bei so einem klassischen Adventure, du konntest verschiedene Antwortmöglichkeiten geben und dich dort in eine Sackgasse manövrieren oder auch nicht. Man konnte auch hier wieder ja durch das Schiff klicken und die Energie von A nach B verteilen. Man konnte navigieren, das hast du schon gesagt.
Die Schilde hoch und runter fahren.
Die Schilde hoch und runter fahren. Man hatte diese Hauptbrücke, auf der die Charaktere dann immer hin und her gelaufen sind. Riker hat immer die gleichen Bewegungen gemacht. Das sieht man auch ganz gut. Ist auch ein YouTube-Video dafür verfügbar. Und ansonsten ist bei mir eigentlich von diesen Missionen und von dem Ganzen nicht viel hängen geblieben.
Ich habe es auch nur einmal gespielt, obwohl habe ich die anderen auch, aber ich weiß jetzt nicht.
Ich weiß aber auf jeden Fall, um da jetzt, wir drücken uns einfach mal auf eine finale Wertung, weil es einfach
ein bisschen zu falsch ist. Das wäre falsch.
Das wäre gemein.
Ja.
Ich kann aber zumindest sagen, dass es besser war als Star Trek Generations.
Der Film.
Der Film sowieso und auch dieses Computerspiel, das ich, glaube ich, gar nicht gespielt habe. Ich habe es zwar noch in einer irgendeiner Kollektion.
Nee, ich habe es gezockt und ich glaube, das war doch gar nicht so schlecht. Du konntest irgendwie, was ich noch weiß, du konntest mit einem Tricorder irgendwie so Wände scannen und dann gucken, wo man durchbrechen konnte zum Beispiel. Das fand ich ganz cool.
Das magst du.
Durch die Wände durchbrechen.
Ja.
Na klar.
Sebastian, die Abrissbirne ist im Haus. Yeah.
Das sind meine feuchten Fantasien.
Genau. Pack die Tricorder aus, Sebastian ist im Haus. Yeah. Der geht gerne durch Wände.
In the house.
Dann kann man dazu eigentlich auch nicht mehr viel mehr sagen.
Nee, ich dachte auch, ich glaube auch so, der Hauptpunkt sind quasi diese zwei Adventures: 25th Anniversary und Judgment Rise. Ich sag's nochmal für alle.
Ich glaube, es hat mich damals auch an Generations einfach das Titelbild abgeschreckt, in dem da der Sorin draufgestanden hat und der Nexus kam da angeflogen und ich hatte eigentlich alles verdrängt, was mit diesem Film zu tun hat, im Wesentlichen. Also insofern habe ich gedacht, das Computerspiel dazu kann eigentlich nur schlecht werden.
Ich bis gerade eben, das glaube ich auch. Ich glaube, wir kommen langsam auch.
Er hat gerade nochmal die Handlung von Star Trek Generations rekatipuliert. Ich habe Greta gerade durch den Kopf gehen lassen.
Genau.
Gelassen. Kommen wir nun zu einem Spiel, das Sebastian definitiv nicht gezockt hat. Ich dazu bis zum Exzess und das immer noch gerne mache, wenn ich mal eine freie Minute habe, weil einfach, weil es auf meinem Netbook gut läuft, nämlich Armada.
Okay.
Lief in der Version, die ich dann im Endeffekt hatte, relativ stabil. Und kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, wie Command & Conquer.
StarCraft,
so ein, was ist das, Echtzeit-Strategiespiel.
So nennt man es
wohl. Also man baut eine Basis auf, man kann im Vorfeld wählen zwischen verschiedenen Rassen. Es gibt logischerweise die Föderation, die Klingonen kann man spielen, die Romulaner und die Borg. Und es tauchen auch noch so nicht Sontaneraner auf, sondern die falsche Serie. Diese komischen sichelförmigen aus dem, wenn wir schon bei schlechten Filmen sind, aus... Nee, so schlecht war der Film gar nicht, Entschuldigung. Aus dem 9. Kinofilm.
Sag doch einfach, was du sagen willst. Ach so, der 9. Kinofilm.
Diese Verschrumpelten, die sich immer regenerieren.
Nicht regenerieren, die sich immer operieren lassen,
die ständig unter Messer liegen. Die tauchen auf.
Ach was.
Und Ferengi hin und wieder. Das heißt, wenn du mit deinem Schiff irgendwie keine Energie mehr hast, dann kommen die Ferengi und schleppen dich ab. Und klauen dir
das Schiff. Kleine Gebühr.
Nee.
Goldgepresstes Latinum.
Nee, das ist dann einfach weg. Das ist dann ärgerlich für dich.
Ach so, das ist dann so abgeschleppt, okay.
Also man baut quasi eine Basis aus, kann verschiedene Kampfschiffe bauen, man kann verschiedene, und dann muss man quasi nach und nach den Weltraum von gegnerischen Schiffen säubern.
Genau, und ich hatte es gespielt, aber nur die ersten drei Missionen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wovon du redest. Wenn man schon vorher irgendwie StarCraft inklusive Brood Wars und vor allem ein Conquer inklusive Generals gespielt hat, ist es nichts mehr Neues spieltechnisch.
Nee, es hat natürlich auch nicht die ganze Spieltiefe wie die anderen Spiele, die du gerade erwähnt hast, aber ich finde es fetzt.
Ja, genau. Und man kann sich halt so ein bisschen kopfmäßig wieder in das geliebte Star Trek-Universum reinbegeben. Das macht man ja immer wieder gerne.
Dann gab es noch, was ich auch nie gespielt habe, so eine Art interaktive Filme mit Q und den Borg.
Es gab ein interaktives Spiel mit Film als Brettspiel. Das haben wir mal gespielt, Sascha.
Das haben wir tatsächlich mal gespielt. Muss man eine VHS-Kassette einlegen.
So ist es.
Das heißt, wenn man dieses Spiel heute bei eBay oder auf dem Flohmarkt, auf dem Offline-Flohmarkt findet, wird man ein Problem haben, spielen zu können, weil man muss einen Videorekorder
haben. Man muss einen VHS-Videorekorder dazu haben. Es geht dann so, man spielt zu mehreren, ich glaube bis zu 6 Leuten auch, auf dem Spielbrett mit Figuren, so ganz klassisch. Aber währenddessen läuft halt dieses Video, was quasi das Zeitlimit vorgibt, in dem sich die Mitspieler alle organisieren müssen irgendwie und eine Aufgabe lösen halt an Bord von einem Schiff, das von einem Klingonen entführt worden ist und der droht es halt innerhalb von einer Stunde so in die Luft zu sprengen. Das Schöne an dem Konzept ist, man weiß relativ genau, das Spiel dauert nicht länger als eine Stunde, weil dann ist das
schon... Dann habt ihr es geschafft.
Genau. Dann braucht man sich nicht mehr... Der Typ, der in Klingonen gespielt hat, war irgendjemand aus der Serie auch. Ich glaube, abgesehen davon tauchte kein Schauspieler irgendwie auf. Das war sehr billig gemacht irgendwie. Also
Amsu kam dann der Klingone wieder und meinte so, ich lege euch jetzt hier ein paar Steine in den Weg oder sowas.
Genau, ihr müsst jetzt alle ein Feld, drei Felder zurück oder sowas in der Richtung.
Was natürlich, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, wusste man immer, nach 18 Minuten kommt der Klingone und macht das und das.
Wie nennt man das? Novelty, Originelles. Also man spielt es einmal und man hat noch Spaß dabei, klar. Ich meine, wenn man zu mehreren irgendwie sowas macht, das macht natürlich immer Fates, das ist klar. Aber du wolltest, glaube ich, gerade von interaktiven Computerspielfilmen erzählen.
Ja, da musste man gegen die Borg kämpfen und Q war mit dabei. Das spielte auf der Voyager, was für mich schon Grund genug war, das Spiel nicht zu kaufen.
Saug, saug, saug,
saug, saug, saug. Ja, und am Ende musste man, man hatte irgendwie auch so ein Nanovirus, um das jetzt, um euch jetzt mal ein bisschen zu spoilern, und die einzige Chance, dieses Spiel zu überleben, war am Ende sich quasi diesen Nanovirus zu spritzen und sich dann in einen Borg verwandeln zu lassen. Man musste sich dann irgendwie von den Borg erwischen lassen und vorher aber irgendwie das Gegenmittel einnehmen. Das ist irgendwie ziemlich kompliziert
gewesen. Das hat sich dann übertragen auf die Borg.
Vermutlich.
An die angesteckt sozusagen.
Genau. Also er merkt schon, wir haben uns wirklich nur peripher mit diesem Computerspiel beschäftigt. Jean Delancey hat mitgespielt als Q.
Ja.
Aber er hat ja quasi überall mitgespielt.
Das kann man so sagen.
Du erinnerst dich noch an diese komische Star Trek-Ausstellung?
Ja.
Da hat er auch mitgespielt.
Erinnerst du dich noch an Maxwell Smart?
Ja.
Da hat er auch mitgespielt in den Filmen.
Im zweiten Teil.
In den alten Maxwell Smart-Filmen, sollte man dazu sagen. Weil es gibt ja noch...
Genau, es gibt einen neuen. Es gibt
schon einen neuen, ne?
Und es gab mal diese Star Trek-Ausstellung in Düsseldorf.
Ja.
Die ziemlich teuer war und ziemlich schlecht. Und da wurde man durchgeführt von unmotivierten Laiendarstellern. Wurde man quasi von Fähnrichen durch das Schiff geführt.
Man sollte das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklären. Also es war so, die hatten sehr, sehr... nicht sehr, sehr viel. Sagen wir mal ein bisschen was. Also sprich die Brücke und ein Transporterraum und noch irgendwas. Wirklich sehr originalgetreu nachgebaut, also von TNG, von der Serie, und haben daraus noch aus ein paar Fundstücken aus dem Fundus von den Dreharbeiten von Star Trek eine kleine Ausstellung zusammengezimmert. Die Hauptattraktion war halt die nachgebaute Enterprise-Brücke, wo dann auch so ein kleines Dramulett aufgeführt wurde, irgendwie von
sehr leidenhaften Darsteller, unmotivierte Fähnriche.
Wie Sascha gerade schon gesagt hat, man wurde dann halt in Gruppen eingeteilt, man musste ewig lange anstehen. Ich glaube, es sind mehrere Leute, haben das Bewusstsein verloren in dieser Schlange, obwohl man bezahlt hat und eigentlich einen Termin auch auf seinem Ticket drauf stand, weil man da aufzukreuzen hatte. Und dann kam man halt in den besagten Aufzug, Dobolift rein.
In Dobolift.
Und da lief dann halt ein Video, wo halt Q himself quasi mal kurz gesagt hat, hallo, ich bin Q und ihr werdet das gleich...
Nein, das war noch anders. Also da war dann der Fähnrich, der ein bisschen was erzählte.
Der war echt, also das war ein echter Schauspieler.
Also Pseudo-Schauspieler. Jemand, der 5 Mark dafür bekommen hat, sich eine Uniform anzuziehen.
Ein echter Student, ja.
Ein echter Student, der dann erzählte, ein bisschen was über die Ausmaße und Dimensionen und Power of the Enterprise und was da alles verbaut sei. Und man würde jetzt ja langsam auf die Brücke gehen und auf einmal schaltete sich der Monitor an.
Drama,
Drama, Drama, Drama, Baby. Und der Fähnrich sagte dann, Q, was wollen Sie denn? Wirklich prima gespielt.
Oh nein.
Und Q sagte, wir werden jetzt hier die Enterprise entführen. Und nein, Q, tun Sie
das nicht.
Also es war... ihr kennt die Situation, wo man, wo es eigentlich ernsthaft sein soll, aber man ein Lachen wirklich unterdrücken muss, es wirklich wieder lustig wird, weil es so schlecht ist.
Ja, aber das ist halt auch ein Format, was man so nicht kennt, ne? Also war halt was ganz Neues auch für mich irgendwie, das zu machen, weil man kam echt auf die Brücke drauf, durch den linken, glaube ich, Turbo oder rechten Turbo-Lifteingang.
Ja, hinten rechts.
Hinten rechts. Und dann saßen da echt Leute vor Konsolen und es gab einen Hauptbildschirm, wo auch irgendwie was gezeigt wurde. Und man durfte sich dann quasi im hinteren Teil der Brücke hinter, also da, wo Worf normalerweise steht.
Was mich ein bisschen gestört hat, ich hätte ja gerne unheimlich gerne wahrscheinlich wie jeder in Picards Sessel mehr Platz genommen.
Stimmt, das ging aber nicht, weil wir waren, glaube ich, auch 20 Leute in der Gruppe und die mussten ja unbedingt diese Handlung irgendwie durchziehen, genau. Was auch mal da passiert ist.
Man wurde da irgendwie so durchgeschleust. Man musste dann irgendwie im Maschinenraum und...
Gab es auch Maschinenraum sogar?
Ja, es gab einen Maschinenraum.
Raubkern und so.
Und ich weiß noch, dass im Warteraum, wir hatten ja viel Zeit zu warten, doch diverse, oder das war im Anschluss, wurden noch diverse Originalprops aus der Serie.
Genau, hinten dran standen dann noch so ein paar Kostüme und ein paar Modelle, glaube ich.
Und ich war erschüttert.
Wie wenig das war auch.
Also, ne? Wie schlecht die aussahen, wie schlecht detailliert. Also im Fernsehen sah das immer alles so echt aus und das war noch kein HD-Fernsehen. Das heißt, es war quasi ein angemaltes Stück Holz sozusagen und das war der Tricorder.
Aber du erinnerst dich, wir waren ja schon auf anderen Star Trek-Ausstellungen. Also die Star Trek-Requisiten sehen ja nicht durch die Bank schlecht aus. Es gibt, glaube ich, dann auch immer Modelle für Aufnahmen, wo die Kamera weiter weg steht und andere Requisiten, wo die Kamera näher dran steht sozusagen. Und die sind natürlich dann detaillierter. Aber für diese schlechte Ausstellung, wo die schon... Die hat finanzielle Probleme. Das war im Vorfeld, gab es ja schon Diskussionen, gibt es das überhaupt? Und teilweise ist es schon irgendwie, die vorbestellten Karten verlieren irgendwie ihre Gültigkeit oder sowas. Es gab da ein bisschen Hickhack, auch zwischen Organisatoren, das weiß ich noch. Das wurde, glaube ich, auch in der Trek-World ausgebreitet.
Oh Gott, da reden wir ein anderes
Mal. Da reden wir mal ein andermal drüber, die Trek-World. Und sie hatten sich Werbesponsoren rangezogen. Weißt du das noch, Sascha?
Sat.1 vermutlich.
Sat.1, glaube ich, und irgendein Mobilfunkanbieter, die hatten ein echtes Holodeck aufgebaut. Weißt du es noch? Mit dem halbdurchlässigen Spiegel. Also es war so eine Bühne. Das muss wohl was sein, womit früher oder heute noch so Schauspieler unterwegs sind. Da wurde ein ganz feines Tuch so einmal schräg quasi über eine Bühne gehangen, dass man das erstmal nicht gesehen hat. Und darauf wurden dann Sachen projiziert, die sahen dann so aus, als würden die auf der Bühne quasi in der Luft schweben. Und da stand dann noch ein Schauspieler, der sogar in dem Fall ein bisschen was konnte. Und der hat halt nicht so speziell zu Star Trek, sondern so allgemein, ja, die Zukunft, wir werden das und das haben und dann wird's hier unser Planet.
Alle Mobiltelefone von dem und dem Anbieter.
Genau, wir
alle Vodafone telefoniert.
Also der hat dann auch eine Show da gemacht,
oder
alleine auf der Bühne, aber das war eigentlich quasi eine Werbeveranstaltung, die Teil des Programms war, für die man auch Eintritt bezahlt hat.
Damals hieß es noch D2-Mannesmann.
D2-Mannesmann.
Da war die Welt noch in Ordnung. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da am Ende ein Foto gemacht haben, ein Gruppenfoto vor dieser komischen Halle in Düsseldorf.
Das war in der Messe, ne? In der Düsseldorfer Messe.
Vermutlich in der Messe und alle haben den Daumen nach unten oder haben irgendwelche Kotzgesten gemacht, weil wir wirklich ein Schweinegeld für diese Exhibition bezahlt
haben. War da nicht so weit auch an die 100 Mark oder so?
Es war wirklich verdammt viel.
Wir waren
damals ja noch nicht mal Studenten, wir waren Schüler.
Ja. Und nachdem wir alle schon pleite waren, weil wir alles für Star Trek Customizable Card Game auf den Kopf gehauen haben, waren solche Aktionen. Gott, ja.
Und es gab jetzt auch noch mal in Potsdam eine Star Trek Ausstellung im Filmpark in Babelsberg und die sollte eigentlich ziemlich lange laufen und ich habe dann gedacht, ja gut, da gehst du dann irgendwann mal hin und dann fragte ich dann irgendwann mal ein paar Kumpels aus Potsdam, hab ja genug dort, aber wollen wir nicht mal auf diese Star Trek Ausstellung? Dann so, nee, die ist doch schon zu Ende. Wie, die ist zu Ende?
Oh.
Und da war es auch, dass sie in der Nacht- und Nebelaktion die komplette Ausstellung zusammengepackt haben. Angeblich, weiß ich nicht warum, aber es muss wohl irgendwie auch an Lizenzgebühren gelegen haben oder sonst irgendwas. Es gab wohl ganz schön Knatsch im Hintergrund, dass sie da diese Ausstellung dort eingestellt haben. Die Ausstellung eingestellt.
Ja, schön. Lizenzen, Tod jedes Fandoms.
Genau, außer man programmiert ein Spiel wie Judgment Reads und Rights und 25th Anniversary.
Mein Gott. Ja, sag ruhig Reeds. Also
Reeds. Meine Hoffnung wäre ja tatsächlich, dass wir nochmal ein schönes Adventure bekommen. Sowieso wäre meine Hoffnung, dass es mehr schöne Adventures gibt. Und meine Hoffnung wäre natürlich ein schönes Star Trek Adventure.
Okay, mein Tipp dazu, weil es auch noch aus einer deutschen Schmiede kommt. Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Beide noch relativ frisch, ich glaube irgendwie 2-3 Jahre alt und sehr innovativ, was die Handlung angeht. Und es gibt auch, wie gerade aus der nicht aus der Regie, aus unserer Expertenrunde signalisiert, dass es noch einen dritten Teil sogar schon gibt, mittlerweile, der heißt.
Der ist heute bei Amazon im Angebot.
Also,
ihr wisst Bescheid. Wenn dieser Cast online geht, schnappt euch die TARDIS, reist rückwärts durch die Zeit zum 25. November 2012. Guckt bei Amazon und holt euch das Spiel, was im Angebot ist. Das einzige Spiel, was bei Amazon heute im Angebot ist.
Vielleicht ist es ja noch ein Google Cache.
Ja, insofern hoffen wir auf viele schöne Computerspiele.
Die noch kommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Sascha? Lass uns, es ist unser Thema, es ist nur heute, es sind Computerspiele. Wenn wir jetzt noch irgendwas zu Computerspielen sagen wollen und das nicht heute machen, haben wir nie wieder Gelegenheit dazu.
Ich denke, wir werden, da wir ohnehin immer sehr stringent bei einem Thema bleiben, auch Gelegenheit haben, nochmal auf ein Star Trek Computerspiel zurückzukommen.
Na gut.
Spätestens wenn wir das Dune-Computerspiel besprechen zum Beispiel.
Ich glaube nicht, dass wir das zusammen gespielt haben. Du musst mich mit jemandem verwechseln.
Nein, wir haben das definitiv zusammen gespielt. Da kommen wir in einem weiteren Cast irgendwann mal drauf.
Gut, wir einigen uns mal, was wir zusammen gespielt haben und was nicht. Und meine Damen und Herren, wir verabschieden uns hiermit an dieser Stelle aus diesem spannenden Studio und diesem gut eingerichteten Thema.
Genau, denn wir haben Besuch bekommen, der auch Kuchen mitgebracht hat und wir müssen uns jetzt dem Kuchen widmen. Kritik, Spaß, Spannung, Infos, Themenvorschläge, gerne ins Forum oder also, per Mail. Info, wir haben jetzt eine Internetseite, info@sie-reden.de.
So ist es.
In dem Sinne, bleibt uns gewogen.
Lebt lange und erfolgreich.
Ciao.
Tschüss.